Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute bei mir zu Gast ist der liebe Thomas, den manche vielleicht schon von euch kennen.
Ja, hallo. Es ist mal sehr ungewohnt, selbst da ins Mikro zu sprechen und nicht nur hinter der Technik zu sitzen.
Das glaube ich. Also, wer macht jetzt so eine Technik im Hintergrund? Feuer, Flammen, alles brennt.
Na, die Agnes macht das schon.
Ja, die Agnes muss hin und her laufen und zwischen Kamera und Preamps und Pult und DAW und was der Gott was. Backstage Café. Thomas, für die Leute, die dich nicht kennen, du hast ja auch ein Label und ein Studio namens Roadtrip Music.
Genau.
Und auch eine Firma. Aber du darfst ja gleich am besten jetzt selber noch alles erzählen, wer du bist, was du machst, wohin du gehst, was du tust.
Ja, also ich bin der Thomas, ich habe das Tonstudio da, also Roadtrip Music bzw. Biss Sounds. Das Studio, was ich ja dem Team von Backstage Café zur Verfügung stelle hier und genau, bin Tontechniker, habe studiert bei Hofer Kolleg und betreibe dieses Tonstudio hier schon seit 2 Jahren.
Und machst auch Live-Jobs, oder?
Gelegentlich.
Ja, muss man auch erwähnen, wenn manche trennen das und sagen, ach, ich mache nur Live oder ich mache nur Ton, weil das zwei verschiedene Wörter eigentlich sind. Aber vielleicht taucht man dann noch später kurz ein. Bevor wir aber irgendwohin eintauchen, darfst du mit deiner Hand in diesen Fragenhagel eintauchen und 3 Fragen ziehen, damit wir dich noch best nicht musikalisch besser kennenlernen. War das richtig? Ja. Bitteschön.
Ja, passt so. Jetzt komme ich auch mal in den Genuss, Fragen zu ziehen. Frühstück oder Abendessen? Abendessen auf alle Fälle, weil ich frühstücke sehr selten. Bier oder Wein? Definitiv Bier. Tee oder Kaffee? Auf alle Fälle Kaffee.
Sehr essen- und getränkelastig hier.
Ja.
Thomas, du bist heute mit deiner Expertise da, damit man ganz allgemein so ein bisschen über Studio reden. Also ich glaube, so Arbeitstitel der Folge ist How to Studio, falls man das so sagen kann. Weil wir würden gerne so unserer Community jetzt erklären, was ist ein Studio, was macht man im Studio, wie geht man in ein Studio, warum geht man in ein Studio, in welches Studio geht man, was kostet ein Studio, was soll man im Studio machen, was soll man zur Vorbereitung vom Studio machen, was sind Pre-Productions, warum braucht man das und so weiter.
Ja.
Hast du die Fragen gemerkt, dann kannst du das eh gleich beantworten, oder? Na, okay. Fangen wir einfach von vorne an.
Fangen wir langsam an.
So, vielleicht magst du mal erklären, was ist so das Ziel und das Aufgabe eines Tonstudios?
Ja, also Tonstudio kann ja mehrere Aufgaben haben. Also prinzipiell geht es ja darum, dass man seine eigene Musik halt aufnehmen kann in einem Studio und dass das halt wirklich dann so produziert ist, dass es veröffentlichungsfähig ist. Und so wie es in meinem Fall ist, ich produziere auch nebenbei noch Radiowerbungen etc. Also alles, wo es ums Hören geht, was gehört werden soll und veröffentlicht werden soll, das fällt alles in den Aufgabenbereich eines Tonstudios. Also praktisch alles, was irgendwo im Fernsehen, Radio, irgendwo zum Hören ist, war irgendwann einmal irgendwo in einem Tonstudio.
Ja, also sollte zumindest so sein. Ich glaube, wenn nicht, dann hört man es auch. Jetzt stellen wir immer so die Frage, ich glaube, in den anderen Folgen reden wir immer von einer fiktiven jungen Band, die noch nie irgendwas gemacht hat und jetzt das genau das ausprobieren will. Wie oder wann sollte eine Band ins Studio gehen? Gibt es da für dich so ein... Das muss die Band gemacht haben oder das muss die Band alles erreicht haben oder das muss die Band vorbereitet haben, um jetzt so ganz grob, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wann sollte man sich über das Gedanken machen, prinzipiell Studio?
Gedanken kann man sich eigentlich jederzeit drüber machen. Es ist halt nur wichtig, wenn man ins Studio geht, dass man die Songs halt wirklich beherrscht und die Instrumente spielen kann. Dann wäre der richtige Zeitpunkt eben, wenn man veröffentlichen will, dass man sich halt dann ein Studio sucht.
Na, aber vielleicht tauchen wir da noch ein bisschen mehr in die Materie rein. Stichwort Vorbereitungen, du hast ja schon angeschnitten. Man muss den Song kennen, die Instrumente beherrschen. Was sind so noch so Voraussetzungen, die man treffen oder erfüllen sollte, bevor man ins Studio überhaupt geht? Unabhängig davon, dass man es in Erwägung zieht natürlich.
Empfehlenswert ist auf alle Fälle auch eine Pre-Production zum Beispiel selber im Proberaum zu machen, mal sich die Songs, das muss keine super tolle Aufnahme sein, aber einfach mal aufnehmen, sich das selber anhören, kann man am Arrangement noch was verbessern, ändern und sowas, weil es ist zwar schon im Studio die Möglichkeit, dann natürlich auch was auszuprobieren und zum dort ein bisschen ausprobieren, aber prinzipiell sollte das im Vorhinein schon erledigt sein, weil es halt einfach dann doch auch auf die Zeit drauf ankommt, weil wenn ich aus dem Studio zum Proben anfange, das hätte eigentlich bei der Probe erledigt werden sollen.
Ja, yeah. Pre-Productions ist ein gutes Stichwort, vielleicht gehen wir da später nochmal ins Detail. Ich frage mal so ganz überspitzt, ich meine, ich weiß die Antwort, aber vielleicht wissen es viele draußen nicht. Warum muss ich mein Instrument gut beherrschen, wenn ich ins Studio gehe? Das kann man doch eh alles nachbearbeiten und schneiden und ersetzen und vielleicht mit KI berechnen lassen. Warum muss ich überhaupt gut spielen dann im Studio?
Ja, ganz so einfach ist es nämlich auch nicht, weil es ist natürlich in der Nachbearbeitung viel machbar, aber auch nicht alles. Da kann ich auch auf die Folge vom Redl Ritchie verweisen, der die Folge für Live-Technik gemacht hat und der hat das sehr schön erklärt. Es ist ein Mischpult und keine Kläranlage. Also Sheet in, Sheet out, das, was drinnen ist, kommt auch wieder raus. Es ist zwar viel möglich in der Nachbearbeitung, aber auch nicht alles.
Vielleicht muss man da ein bisschen so die Artist-Seite ein bisschen nochmal in den Hinterkopf holen. Man geht ja eigentlich ins Studio, damit man ja einen möglichst guten Song da rausholt. Und wie du sagst, man kann im Studio einiges verbessern, aber man kann nichts besser machen. Und ich will ja auch, wenn ich ins Studio gehe und da halt Zeit und Geld investiere, dass das dann auch gut klingt. Und wenn ich dann hingehe mit meiner Gitarre irgendwas rum und um wurstelt, dann wird das gewurstelt wahrscheinlich gut klingen, aber es wird auch gewurstelt bleiben.
Genau.
Dementsprechend muss man sich die Frage stellen, was ist das Ziel? Und wenn ich halt Zeit und Geld habe, bis in Unendlichkeit, dann kann ich mir wahrscheinlich ein Jahr ins Studio einquartieren und das spüren. Außer, dass du dann wahrscheinlich irgendwann sagen wirst, das schleicht ja mal, das interessiert mich nicht mehr.
Ja. Na, also ja, prinzipiell, wie gesagt, also Nachbearbeitung ist schon möglich, aber es ist halt trotzdem, jeder Bearbeitungsschritt bringt unschöne Artefakte mit sich, die halt einfach das Signal immer weiter verschlechtern und es wird nur dann wirklich gute Qualität, wenn es auch wirklich gut und qualitativ eingespielt worden ist.
Ja, absolut. Gehen wir jetzt davon aus, unsere junge, fiktive Band hat einen Song, mit dem sie ins Studio gehen will, kann dann gut spielen, hat vielleicht so eine Pre-Production, das werden wir dann später noch erklären, was das ist, und kann auch mit Klick spielen, was auch so ein Thema ist.
Ganz wichtig.
Ja. Dann ist jetzt die Frage, in welche Studio gehen die? Ist es eigentlich egal, welche Studio ich wähle, oder gibt es so Unterschiede? Ist im Endeffekt eh jedes gleich?
Das ist eigentlich, kann man das, glaube ich, eigentlich gar nicht pauschal sagen. Also man sollte sich halt schon umschauen, meiner Meinung nach, und das Studio wählen, wo man sich selbst am wohlsten fühlt. Natürlich auch, ist es natürlich auch immer ein Kostenfaktor, in welches Studio ich gehe. Und es muss halt einfach zwischen Band und Techniker auch zwischenmenschlich passen, weil wenn es bei der Arbeit dann einfach unangenehm wird und man will die Leute nicht sehen und die Leute wollen den Techniker nicht sehen und so, dann wird da auch niemals ein gutes Ergebnis rauskommen.
Vielleicht gehen wir da nochmal näher rein, weil zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute nicht verstehen, wenn ich mir jetzt denke, es ist ja eine Dienstleistung und so ähnlich wie beim Handwerk, ich brauche da haben wir Mauer, jetzt hole ich mir einen Maurer und suche mir Angebote und diese Firma ist vielleicht günstiger und diese ist teurer, aber unterm Strich, ja, ich muss ihn mit dem gut verstehen, aber eigentlich kann es mir egal sein, weil dann macht es ein Mauerwerk und fertig. Warum ist es im Studio nicht genauso?
Man hört es einfach, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Also gerade bei Sänger, Sängerinnen merkt man es an der Stimme, ob sich die wohlfühlen oder nicht. Und man arbeitet ja gemeinsam an dem Produkt, dass das Produkt einfach großartig wird. Und wenn jeder aber schon einfach im Kopf hat, so, boah, ich will da endlich raus und da endlich ist das hoffentlich fertig und hoffentlich sind die bald weg, dann wird da höchstwahrscheinlich nichts Gutes dabei rauskommen.
Ja, man öffnet sich ja auch selbst, weil man ja nicht einfach das Studio als Dienstleistung bucht, sondern man geht ja rein, muss da selber dort arbeiten oder musizieren oder kreativ sein und etwas singen und spielen, was vielleicht emotional ist, weil es ein Song von mir ist. Und wenn ich den Typen da draußen nicht leiden kann, dann tue ich mir selber auch schwer, dass ich da jetzt gerade hochemotional über irgendwas singe oder das irgendwie noch zu einem Song transportiere. Was kannst du als Studiobesitzer oder Studiomensch empfehlen, damit quasi Bands jetzt herausfinden, welches Studio passt zu mir, wo fühle ich mich wohl?
Ja, genau. Also ich kann eigentlich empfehlen, schreibt mehrere Studios mal an, holt euch Angebote ein, schaut vielleicht, ob es kostenlose Erstgespräche bekommt, also mehr oder weniger eine Beratung einmal zum Schauen, wie rennt das dort ab, wie sind die Leute dort. Und da merkt man dann eh, also die Studios, die sich auch Zeit nehmen für solche Beratungsgespräche im Vorhinein, die nehmen sich dann auch wirklich bei den Produktionen Zeit für die Bands, wenn man da nur anruft und so, ja, kommt es einfach an dem einen Tag, spielst das alles gar ein und dann wieder schauen, kann man wahrscheinlich auch die Qualität erwarten.
Ja.
Dann ist auch noch wichtig, halt einfach zum Schauen, auch ein bisschen die Arbeitsweise von den Studios, weil suche ich eher ein Studio, wo ich Unterstützung vielleicht noch kriege mit Ideen, so hey, probier das einmal aus, vielleicht passt das noch in den Song rein oder will ich einfach wirklich nur einspielen und das war's. Und da kann man sich auch eventuell auch von den Arbeitsweisen ein bisschen Referenzen auf Google zum Beispiel durchlesen oder vielleicht auch Bands fragen, die halt in dem jeweiligen Studio waren. Und ja.
Du redest, also was du meinst, ist wahrscheinlich ein, was man immer als Produzent quasi bezeichnet, zu diesen Typ mit Goldkette, der quasi sagt, wie der Song sein soll, damit man Geld verdient. Das ist ja heutzutage nicht mehr so zeitgemäß. Vielleicht magst du da ein bisschen erklären, was so die Rolle des Produzenten ist und was er darf oder kann und was man als Band sagen kann, das will ich nicht oder das soll er für mich erledigen oder die Produzentin natürlich auch.
Ja, also so in der Form gibt es natürlich schon auch noch. Also man muss, wie gesagt, das muss man halt einfach schauen und da finde ich, ist halt, das ist das, was ich gemeint habe eben vorher, dass das Zwischenmenschliche auch irgendwo passen muss, weil ich habe von einigen Bands auch schon gehört, sie waren wo in einem Studio und da hat der Produzent gesagt, na, der Song muss genauso sein und dann ist alles zwar eingespielt worden, die Songteile ganz anders aneinander geschlichtet und die Bands haben im Endeffekt gesagt, nein, veröffentlichen wir nicht, weil das ist nicht unser Song. Genau, gibt's auch, so wie es bei mir im Studio ist. Ich bringe schon Ideen ein in die Songs, aber es bleibt im Endeffekt bei der Band, ob diese Ideen angenommen werden oder nicht. Also sie können dann sagen, ja, hey, die Idee ist cool, probieren wir aus, nehmen wir rein den Song. Oder, na, du, sorry, wir wollen den Song einfach so, wie wir den geschrieben haben und fertig.
Du sagst, es ist idealerweise sehr situations- oder banddynamisch, dass man eher sagt, mehr Feedback, mehr einarbeiten, mehr autark arbeiten und einfach Unterstützung begleiten. Also dieselbe Geschichte kenne ich ja von anderen Bands, die gesagt haben, sie waren im Studio, da haben sie sich nicht wohlgefühlt, der Produzent hat gesagt, das muss anders und das war der Song nicht mehr so wie vorher. Und ob er dann besser war oder nicht, kann man nicht beurteilen, aber die Band hat sich dann nicht mehr wohlgefühlt. Ist ja auch etwas, was man oft gehört, wo viele Bands dann immer dann eher Richtung Home Recording wieder tendieren, anstatt ins Studio zu gehen.
Ja, also im Endeffekt geht es ja darum, wenn Musiker einen Song schreiben, wollen sie ja damit irgendwas ausdrücken, Emotionen und so. Und wenn man das Ganze über den Haufen wirft, nur damit der Song halt vielleicht mehr Chancen hat, ins Radio zu kommen, aber die Emotionen gar nicht mehr transportiert werden, finde ich persönlich uncool.
Vor allem ist es ja, wenn man was recordet, man recordet das am einen Tag und dann ist es ja eingefroren, das ist eine Momentaufnahme, die für immer gilt. Und man geht ja quasi mit einer Vision, mit einem Songwunsch in das Studio. Idealerweise will man dann das Beste da rausholen, dass man dann auch in 10 Jahren sagen kann, das war damals cool und nicht, oh, das habe ich so scheiße gespielt oder das war nicht so tight. Und eben genau deswegen ist ja der Produzent da idealerweise da, damit er so das Beste aus dir rausholt, die beste Version des Songs rausholt. Natürlich in Vision oder in Absprache mit dem Künstler, mit der Künstlerin. Voll. Deswegen ist ja auch umso wichtiger, dass sich die Person wohlfühlt, damit sie, also die Person, die der Artist, der im Studio ist, damit man sie auf diesen Prozess immer einlassen kann. Und wenn jetzt den Produzenten, die Produzentin nicht ausstehen kann, dann geht halt das einfach nicht.
Genau, ja. Also da muss man halt auf alle Fälle bedenken, auch eh so wie du gesagt hast, Recording ist immer eine Momentaufnahme und das sollte eigentlich passen und man sollte sich wohlfühlen dabei, weil wenn der Song einmal veröffentlicht ist, dann ist er veröffentlicht und für immer da draußen. Das wird nicht möglich sein, wenn der Song einmal veröffentlicht ist, dass der von allen Geräten weltweit wieder verschwindet. Das funktioniert nicht. Und somit muss man halt schauen, dass man aus dieser Momentaufnahme einfach das Allerbeste rausholt und da muss man sich meiner Meinung nach einfach wohlfühlen, ja, auch dabei.
Absolut. Ich habe jetzt noch was, wo ich weitergehen würde, aber bevor wir weitergehen, vielleicht, dass wir das Thema vervollständigen. Es gibt ja noch weitere Aufgabenbereiche in einem Studio, abgesehen von Recorden und Produzieren. Was macht man denn noch im Studio? Was sind dann das üblicherweise übrig? Also vor allem, vielleicht kannst du uns die Begriffe Mixing erklären, Mastering erklären, Recording Engineer erklären. Und jetzt verschwindet man ja meistens in einer Person, aber wo sind diese Aufgabenbereiche prinzipiell? Vielleicht kannst du das ein bisschen aufschlüsseln.
Ja, also ich gehe es einmal einfach von ganz Anfang durch. Also starten tut es ja wirklich immer mit dem Recording eigentlich. Und da ist eben auch der Begriff Recording Engineer, das ist eigentlich der Techniker, die Technikerin, die aufnehmen. Gibt sogar eigene Studios, die nur spezialisiert sind auf Recordings und gar kein Mixing und Mastering machen und eben die folgenden Punkte dann auslagern. Nach dem Recording geht es meistens ans Editing, das heißt, das ist einmal der ganze Schnitt, also die besten Takes, man nimmt ja immer mehrere Takes auf, da mal die besten Takes rauszusuchen, schauen, dass das wirklich sauber in Time ist, dass alles zusammenpasst und so vorbereitet, dass man dann eben mit dem Mix starten kann. Also sprich, es wird dann jede einzelne Spur für sich so bearbeitet, dass die Instrumente halt jeweils hörbar sind. Jedes Instrument liegt in einem komplett anderen Frequenzbereich. Die werden dann entweder eher verstärkt oder das ist halt einfach so, sage ich mal, das Säubern vom Recording, also alles einfach aufräumen. Und eigentlich nach dem Mixing geht es dann eh schon ans Mastering. Wobei, da muss man auch unterscheiden, es gibt künstlerisches Mastering und technisches Mastering. Das künstlerische Mastering beschäftigt sich ja damit, dass man da noch ein bisschen an den Frequenzen schraubt, ein bisschen Wärme reinbringt und mit Kompressoren und dem Ganzen das noch einfach, ja, noch ein bisschen feiner auflöst, sage ich mal. Wohingegen beim technischen Mastering geht es wirklich darum, dass es halt Lautstärkenormen entspricht, dass es im richtigen Format anliegt für zum Beispiel CD-Pressung, Vinylpressung, hat ja alles unterschiedliche Anforderungen und das ist dann halt noch das technische Mastering, was ganz zum Schluss kommt.
Ich habe jetzt eine ganz konkrete persönliche Frage, die mir gerade interessiert. Wenn ich jetzt einen Mix kriege als Artist oder als Band und ich gebe als Feedback in die Revision, kann man auch noch sagen, was das ist, hätte die Instrumente und alles klingt so weit auseinander, das klingt nicht wie eine Einheit. Ist das ein Mixing-Thema oder ein künstlerisches Master-Thema oder ganz was anderes?
Also du meinst, es klingt nicht wie eine Einheit.
Genau, es klingt alles, wie wenn die Instrumente so weit weg voneinander sind. Es klingt nicht so wie ein zusammengeklebter Band, sondern eher so ein sehr offen und sehr weit.
Dann ist es wahrscheinlich schon ein Mixing-Thema, kommt aber wahrscheinlich auch auf die Recording-Technik an, weil man schaut ja prinzipiell beim Recording auch schon so, dass man so aufnimmt, wie es im Endeffekt klingen sollte. Also es gibt eine Faustregel, die halt besagt einfach, nimm es auf, als würde es kein Mixing geben. Und kommt es halt darauf an, ob das, wenn jetzt zum Beispiel Schlagzeug weit offen mikrofoniert war, kann das natürlich dann schon klangliche Ausfolgen für nachher haben, aber prinzipiell glaube ich einfach, dass das wirklich am Mix dann liegt, die Panorama zu weit auseinander gedreht und räumliche Tiefe wahrscheinlich nicht wirklich vorhanden.
Na cool, ja, zack, schon wieder was gelernt. Jetzt haben wir mal die ganzen Prozesse und auch vielleicht die Rollen und Personen im Studio kurz geklärt. Ich würde jetzt aber vielleicht nur mal zurückgehen oder nicht zurückgehen, etwas hervorheben, was du gesagt hast, was ich glaube wichtig finde neben den ganzen Handwerklichen. Und zwar so die Methodik, wie jedes Studio arbeitet. Jedes Studio hat einen eigenen Prozess, was natürlich sehr persönlichkeitsabhängig ist. Und da wollte ich dich nochmal fragen, also erstens, wie groß ist dein Studio? Viele Leute, die jetzt Roadtrip Music nicht kennen, was ist deine Zielgruppe und wie arbeitest du so, damit die Leute so ein bisschen einen praktischen Bezug vor dem haben, wovon du jetzt alles redest?
Okay, ich mache es der Reihe nach durch. Ja, gern, also, gern. Wie groß ist das Studio? Also es hat 80 Quadratmeter, um das genau zu benennen. Nein, es gibt einfach eine gemütliche Teeküche, Aufenthaltsraum, eigenes Badezimmer, einen Aufnahmeraum und eben die Regie. Zielgruppe, also ich arbeite eigentlich total gern mit Bands, die ganz am Start sind, auch vielleicht noch gar nie im Studio waren, damit man die halt wirklich von Anfang an begleiten kann und da unterstützen kann und langfristig auch zusammenarbeiten kann. Genau.
Also quasi mit Newcomer, wenn man so will.
Genau, ja.
Und warum genau oder vor allem, wie arbeitest du, warum du sagst, das ist genau für Newcomer wertvoll? Ich finde das, entschuldige, bevor du die Frage antwortest, ich finde das insofern wertvoll, weil ja viele Studios ja quasi gleich große Produktionen, die viel Geld einbringen, haben wollen und halt als neue Band steht man immer vor der Herausforderung, bin ich überhaupt gut und groß genug für so etwas? Und deswegen nochmal der Ball zu dir, warum ich das also toll finde, warum genau Newcomer und wie genau schafft ihr das, dass ihr Newcomer wirklich an diesem sensiblen Prozess bestens betreut?
Ja, ich beantworte zuerst einmal die Frage, warum Newcomer. Also ich sehe es halt einfach so, es gibt unglaublich viele gute Musiker und Bands, die es am österreichischen Musikmarkt einfach irre schwer haben, sich eben auch keine, sage ich jetzt einmal, Superorgenproduktionen leisten können. Und ich finde einfach, das gehört einfach unterstützt, weil wie sollen diese Bands jemals rauskommen und Chancen haben irgendwo auf dem Musikmarkt, wenn es nirgendwo Unterstützung gibt halt eben. Ja, und auch für, also eben zu Newcomern so, wir schauen halt wirklich, dass wir uns vorher halt wirklich einmal ein Gespräch ausmachen, also eigentlich ein zweiteiliges Gespräch, wo wir mal die Leute wirklich kennenlernen, schauen einfach, was sind die Vorstellungen und da einfach die Vision gemeinsam zu erarbeiten und darauf auch dann wirklich hinzuarbeiten. Bin ja selber auch Musiker und spiele aber selber in keiner Band. Und das ist auch immer spannend mit Newcomern, ebenso dieser kreative Prozess. Also wie ich schon vorher gesagt habe, ich bringe gerne Ideen ein, entwickle gerne auch Songs mit den Leuten und im Endeffekt kommt es aber immer drauf an, also das letzte Wort dann bei den Sachen hat trotzdem immer die Band. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann kommt es auch wieder weg, weil die Band muss zufrieden sein mit dem Song, nicht ich. Ja, also gemeinsam einfach kreativ arbeiten und da sind halt eben auch in unseren Studioräumlichkeiten die Möglichkeiten da einfach, also wie vorher schon gesagt, es gibt halt eigenes Badezimmer, einen Aufenthaltsraum. Man kann sich einfach wohlfühlen, es ist Wohnzimmeratmosphäre im Studio, so wie man sieht. Genau, also man kann sich einfach wohlfühlen und braucht sich da keine Sorgen machen, dass auch wenn einmal was nicht funktioniert, dass dann ungemütlich wird, es bleibt einfach immer gemütlich. Und da ist halt auch eben der Raum dafür, flexible Ideen, sage ich mal. Also wir planen schon immer ein bisschen mehr Zeit mit ein, dass man auch ausprobieren kann, ein paar Sachen noch, die einem vielleicht beim Proben, bei der Pre-Production noch gar nicht eingefallen sind, aber im Studio dann, wenn das Feeling da ist, kommen auf einmal Ideen, die man dann noch gern ausprobieren möchte. Also da schauen wir schon auch immer, dass sich das noch ausgeht. Und genau, vor allem auch wichtig ist halt einfach Kommunikation auch auf Augenhöhe. Wir arbeiten da gemeinsam ein Produkt, was großartig werden soll und da ist einfach Handschlagqualität und Vertrauen und so total wichtig, finde ich.
Ich finde so diese Mischung zwischen professionellem Studio und Wohnzimmeratmosphäre sehr gut, wenn es quasi ein Studio mit Wohnzimmeratmosphäre ist. Ich habe nämlich heuer mit meinen Bands jeweils zwei Alben aufgenommen und so beide Extremen quasi durchgemacht. Einmal Recording in einem Wohnzimmer und andererseits in einem großen professionellen Studio. Und ja, man kann sich auch im großen professionellen Studio wohl fühlen, aber es dauert echt und es ist wirklich unangenehm, wenn man zwischen Zeug eingekastelt ist und zwar auf einer Couch sitzt und aufnehmen kann, aber man hat das Gefühl, man ist in einem Space und man muss jetzt produktiv und kreativ sein. Ich glaube, das ist der Kontext, man muss produktiv sein und da ist, wie ich schon gesagt habe, unabsichtlicherweise, ohne nachzudenken, produktiv kommt vor kreativ, was ja auch schon eigentlich aussagekräftig ist. Und das andere ist ein anderes Album, wo ich beim Produzenten daheim war, der hat in seinem Wohnzimmer ein Studio-Desk gehabt, aber es war bei ihm zu Hause und das war ein bisschen weird, wenn man so mit seinem Bass auf einer Couch sitzt und du denkst da, ich sitze jetzt de facto inmitten einer Wohnung von irgendeinem Dude, den ich nicht kenne und spiele jetzt Bass ein. Ja, da ist er die Konsole und ja, da ist er Preamp und ja, da ist er DAW, aber unterm Strich sitze ich gerade inmitten von einem Space von irgendeinem Dude. Also ich bin so richtig invading, also ist er in seinem Ding jetzt drinnen und soll da jetzt kreativ sein. Das war zwar urgemütlich, aber es war so gemütlich, dass wir dann um 10 auf die Nacht im Finstern gesessen sind, weil die Wohnzimmerbeleuchtung halt dementsprechend zu stark gedimmt ist.
Auch geil.
Ja, voll. Also es war auch irgendwie interessant und hat auch irgendwas Eigenes. Vor allem, weil die Musik irgendwie verkopft wurde dementsprechend. Aber es war sicher ein guter Kontrast. Deswegen finde ich das ja da ganz cool, ohne da jetzt Werbung zu machen. Aber gleichzeitig bin ich ja wegen einem Podcast-Recording oft da. Es ist ein Studio, aber es ist kein Wohnzimmer. Aber es fühlt sich trotzdem wie Wohnzimmer an. Und ich glaube deswegen auch, ist es vor allem als Newcomer-Band halt gleich was anderes. Wenn du irgendwo reinkommst, du fühlst dich wie zu Hause, aber nicht zu Hause und kannst trotzdem produktiv sein, musst aber nicht, wenn du nicht willst.
Genau, ja, kann man so sagen.
Ja. Wenn wir schon vor ein paar Mal über dieses ominöse Pre-Productions geredet haben, warum ist uns das wichtig, dass wir das jetzt das mehr hervorheben wie lernt euch ein Shit? Warum, Thomas? Warum sind Pre-Productions prinzipiell wichtig und warum vergessen die manche Leute?
Warum sie manche Leute vergessen, weiß ich nicht. Ja, aber warum sind Pre-Productions wichtig? Ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll, aber...
Vielleicht fangen wir so an. Was sind überhaupt Pre-Productions? Viele Leute, die nicht wissen, was das ist.
Okay. Ja, das Wort Pre-Production beschreibt den Prozess eigentlich, bevor man ins Studio geht, um eben vielleicht Sachen vorab schon auszuprobieren und auf Sachen draufzukommen. Weil es ist meistens so, also mir ist es früher auch immer so gegangen, wie ich in Bands gespielt habe. Man ist im Proberaum, man spielt die Songs, probt die Songs und dann irgendwann kommt man auf die Idee, dass man es halt eben auch aufnimmt, aber es fällt einem beim Proben nicht wirklich auf, ob da irgendwelche eingeschlichenen Fehler mit drinnen sind, die man schon seit Ewigkeiten einfach mitprobt, weil man es gewohnt ist. Man könnte vielleicht Teile anders ausprobieren und so, und da lohnt es sich halt einfach wirklich eine Pre-Production zu machen. Also sprich, jedes Instrument einmal einfach aufnehmen. Es gibt super gratis DAWs, also Programme, mit denen man das machen kann. Audacity zum Beispiel, also jeder, der halbwegs mit einem Computer umgehen kann, wird mit dem Programm auch umgehen können. Reicht ja auch, wenn man das Schlagzeug einfach für die Pre-Production mit einem einzigen Mikro abnimmt. Irgendwo 2 Meter entfernt hinstellen, Schlagzeuger soll reinprügeln und haut hin. Und dann sollte man sich das Ganze mal anhören und ehrlich zu sich selbst sein, ob es überhaupt einmal cool ist oder was man noch verbessern kann. Passt das Timing? Ist es vielleicht cooler, wenn man den Song ein bisschen schneller spielt? Ist es vielleicht cool, wenn man die Bridge doppelt so lang macht und so? Das sind so Sachen, die fallen einem beim Proben eigentlich gar nicht wirklich selber auf. Das kriegt man erst immer dann mit, wenn man es einmal aufgenommen hat. Würde auch reichen, sage ich mal, wenn man eine, weiß ich nicht, 5-köpfige Band ist, Handy in die Mitte legen, einmal aufnehmen den Song und dann kann man ja auch schon anfangen zum sagen so, hey, probieren wir doch einmal beim nächsten Mal spielen, dass wir die Bridge doppelt spielen oder den einen Refrain doppelt oder sonst was. Und das ist halt einfach wirklich das, wo man ausprobieren kann. Man kann schon spontane Ideen dann im Studio auch ausprobieren, aber prinzipiell sollte man vorbereitet ins Studio kommen und das Arrangement sollte stehen. Also das Grundgerüst vom Arrangement, weil wenn dann die Leute im Studio sind, dann so, boah, na, keine Ahnung, was spiele ich da überhaupt? Na, das spiele ich jetzt komplett anders und hey, du spielst ja die Akkorde, ah, ich spiele ja ganz anders, das müssen wir. Und dann fangen die Leute im Studio zum Proben an, das wird einfach ein ewig mühsamer Prozess und kostet nur Zeit.
Ja, ja, vor allem Pre-Production impliziert ja auch, dass du den Song dann in einer halbwegs qualitativen Art und Weise dem Studio übermitteln kannst und sie den Song sich anhorchen können und genauso sagen kann, hey, der Part ist so nicht tight, schaut euch den an, es bringt nichts, jetzt ins Studio zu gehen, weil sonst verscheißt ihr Zeit. Oder ein, ah, so klingt der cool, ich kann mir das jetzt vorstellen, ich kann mich darauf vorbereiten. Oder ein, idealerweise auch ein, das ist unser Song, diese 5 Songs, da hast du Spotify-Playlist, so wollen wir klingen oder so ist unsere Inspiration. Dann kann man dieses Puzzle im Kopf schon ein bisschen zusammen puzzeln und schauen, okay, was braucht man dafür, wie kann man recorden, ah, der Band kommunizieren, eher diese Verstärker oder dieses Schlagzeug mitnehmen, das vielleicht anders klingt. Das sind alles so kleine Entscheidungen, die ja studioseitig fallen, die ja Band ja nicht weiß, die mit einer Pre-Production viel, viel einfacher sind.
Genau, ja. Ja, mir reichen eigentlich Handyaufnahmen auch, wenn man was an Studio schickt, das muss ja noch nicht perfekt sein, weil das ist ja dann Aufgabe vom Studio, aber es ist immer gut, schon mal eine Vorstellung zum Kriegen, wie klingt der Song, was kommt da auf mich zu. Da kann man ja dann auch schon Ideen sammeln, wie mikrofoniere ich das Ganze, soll das eher offener klingen, dann soll es eher close sein oder weitläufig. Es ist schon wichtig, dem Studio vorab schon mal eine Demo zukommen zu lassen, dass eben Recording Engineer, Engineering-erin oder weiß ich nicht, wie man das gendert, sich schon darauf einstellen kann. Genau, und Pre-Production ist eigentlich immer sinnvoll, weil man dann selber schon mal vorab die eigenen Songs ganz anders hört und wahrnimmt. Und wenn man dann im Studio ist und es ist einmal aufgenommen und ist dann schon in Bearbeitung und es ist spät und dann kommt man drauf, so, boah, na, eigentlich wäre es schon cool gewesen, hätte man das anders gespielt oder so, dann, also lieber im Proberaum ein paar Mal öfter aufnehmen und sich mit den Songs befassen, als dann im Studio oder viel später draufkommen, so, hey, echt nicht cool, was wir da gemacht haben.
Ja, ja, zum Thema Pre-Recording, nur weil du gesagt hast, für dich als Studioseite würde quasi ein Handy-Mitschnitt reichen. Ich würde aber trotzdem Bands nahelegen, Multitrack aufzunehmen, also auch wenn es in einem Proberaum Möglichkeit habt, mehrere Mikros aufzustellen und gleichzeitig einzuspielen, super. Oder im Nachhinein zumindest. Das bewirkt nämlich mehrere Dinge. Erstens, ihr könnt es mal ausprobieren, mit Klick zu spielen. Warum das überhaupt notwendig ist, können wir gleich diskutieren. Und zweitens, es hat einen irrsinnigen Zauber, wenn das dann eingespielt ist mit Klick, dann zu sagen, hey, wir muten einmal diesen Track. Erstens kann ich dann zuüben, ohne meine Songs zu horchen. Aber auch zu schauen, wie wirkt sich diesem Song aus, wenn dieser Part auf einmal leiser ist, lauter ist, da die Gitarre fehlt und später erst einsteigt oder ein Thema Bridge doppelt so lang. Naja, wenn es mit Klick ist, hat es ein Raster und, dann, und man kann das dann einfach kopieren, ohne dass es komplett scheiße klingt. Und dann kann man sich das viel, viel besser vorstellen, weil es einfach, man sich gleich anhorchen kann. Also das, und man beschäftigt sich zusätzlich halt mit dem technischen Aufnehmen, Mikrofonieren auch immer ein bisschen, was immer ein nettes Benefit ist, weil es halt auch für teilweise für Live-Spielen einfach irrsinnig was bringt. Aber Thema Click-Track. Warum ist das immer etwas, das fällt jetzt schon regelmäßig im Gespräch, Klick, Klick, Klick. Für alle, die nicht wissen, was ein Click-Track ist, das ist ja immer so ein
Metronom.
Ein Metronom, genau. Immer etwas, was mitläuft und quasi so die Time hält und dir quasi vorgibt, wie schnell etwas ist, damit du nicht zu schnell oder zu langsam bist. Aber ich frage dich jetzt so ganz provokativ, warum überhaupt Klick? Das nimmt doch dem Song nicht ein Leben weg. Das sperrt den Song doch in einen Raster ein.
Kann man so nicht sagen, weil ja, es ist ein Raster, aber man kann natürlich auch Tempo-Automationen zeichnen und somit langsamer und schneller werden. Aber in der digitalen Musikproduktion ist es einfach so, Computer können sich nur an einem Raster orientieren. Das ist ein Algorithmus, der kann nicht irgendwie frei sein. Es ist einfach ein fix vorgegebener Raster. Und jeder Effekt, die ganzen Bearbeitungen, sollen nachher noch MIDIs dazu programmiert werden. Also in der Post-Production dann. Es orientiert sich alles an diesem Click-Raster. Und wenn da die Band sowas von daneben ist, wird eine Post-Production einfach wahrscheinlich nicht machbar sein oder extrem schwierig machbar und ewig viel Zeit brauchen auch, weil einfach dieses Raster fehlt.
Ja.
Es nimmt nicht unbedingt Leben weg, meiner Meinung nach. Es gibt dem Ganzen sogar Leben, weil eben Temposchwankungen, wenn jetzt einmal ein Refrain langsamer sein soll oder so, die Tempo-Automationen kann man immer mit reinprogrammieren. Aber ich finde, es gibt nichts Grausameres, wenn man innerhalb von einem Part 4 verschiedene Tempos hat, weil man nicht am Klick ist.
Ja, ja. Also das hört sich alles sehr einschränkend an, aber in der Praxis ist es einfach nicht. Und im Nachhinein so, dass es am Schluss rauskommt und auch dem Konsument, der Konsumentin, wenn man das so ausdrücken will, fällt es jetzt auch wenig auf, wie und ob das mit Klick gespielt ist. Und für die Band ist es zwar ungewohnt, aber es erleichtert halt alle möglichen Arbeitsprozesse und Arbeitsschritte.
Genau, also im Endeffekt, es klingt am Anfang sehr einschränkend, aber eh wie du sagst, es ist in der Nacharbeit viel, viel, viel mehr möglich, als wenn es nicht zu einem Klick oder in einem gewissen Raster gespielt ist.
Absolut. Sehr cool. Jetzt haben wir nicht nur das Thema Pre-Production, sondern auch das Thema Klick ein bisschen eruiert. Ich würde jetzt noch was, bevor wir zusammenfassen, noch irgendwas fragen, was mich auch persönlich interessiert. Von mir glaube, wir haben abseits vom Podcast-Recording privat auch noch nie darüber geredet. Aber ich finde das jetzt ein ganz charmantes Thema auch ein bisschen anzuschneiden. Thomas, du als Studiomensch und auch als Gear-Nerd, wie wichtig ist Oldschool-Analog-Röhren-Gear und wie schlimm sind digitale Effekte? Ist das automatisch besser, wenn man viel Zeug rumstehen hat oder ist es de facto aktuell egal?
Altes analoges Röhrenzeug ist einfach saugeil, es ist so. Aber natürlich die Technik, also gerade in der digitalen Zeit jetzt, also mittlerweile die digitalen Effektgeräte, so wie zum Beispiel Helix oder so, sind mittlerweile, oder Camper, sind mittlerweile schon so gut, dass ein Laie keinen Unterschied mehr hört, sage ich mal. Also einen emulierten Röhrenamp im AB-Vergleich mit einem echten Röhrenamp hört man trotzdem immer noch, aber es macht de facto nicht wirklich Unterschied mehr.
Also um zum Anfang zurückzuspringen bei der Wahl des Studios, wenn ich quasi ins Studio hingehe zum Vorstellen und da steht quasi ein cool aussehender Raum mit einem Laptop versus ein cool aussehender Raum mit einem Laptop und Schränke voll mit Knöpfen und Blinkies und Kabeln, kann man nicht daraus rückschließen, dass eins von beiden irgendwie besser ist oder die Songs besser werden oder ich mich irgendwo wohler fühle?
Meiner Meinung nach nicht. Also man kann über nur rein digitales Nachbearbeiten, über Plugins, es gibt viele große Produktionen, die nur so abgewickelt worden sind, nur digital. Und das analoge Equipment ist halt immer das, was den Sound von einem bestimmten Studio ausmacht, weil die haben dann dieses analoge Equipment und man weiß einfach, okay, genau den Sound kriege ich von dem Studio. Es kommt halt immer darauf an, was man haben will natürlich. Also ich habe auch ein bisschen Outboard-Equipment eben zum Färben und so vom Signal dann im Nachhinein. Es ist aber trotzdem absolut möglich, auch Wärme mittlerweile mit Emulationen digital hinzubekommen.
Mhm. Sehr cool. Es ist auf alle Fälle beruhigend, dass es nicht immer auf die Optik drauf ankommt.
Ja, sicher schaut es leibend aus.
Ja, aber es sind auch die inneren Werte, die zählen. Ein paar Folgen zurück haben wir mit dem Tobi von Vandance über Home Recording geredet, warum die als Band sich für Home Recording und gegen Studio entschließen. Du als Studiomensch vertrittst ja wahrscheinlich eher die Studiomeinung, aber mich würde nur interessieren, kannst du so ganz klar so Vorteile eines Studios benennen, die mich als Band bei der Entscheidung, nehme ich jetzt es zu Hause im Wohnzimmer auf versus gehe in ein Studio, vielleicht erleichtern? Warum ist es, oder halt zusammengefasst, was sind die Vorteile eines Studios, warum soll ich überhaupt in ein Studio gehen?
Vorteil, wenn man in ein Studio geht, ist sicher auf alle Fälle, dass dort ein Techniker oder Technikerin ist, die sich tagtäglich mit der Technik beschäftigen und wirklich wissen, was sie tun. Zweiter Punkt wird sicher auch sein, das Equipment, weil Studios, die halt wirklich auf so Produktionen ausgelegt sind, haben natürlich deutlich besseres Equipment als Bands wahrscheinlich im Home Recording oder so. Es macht halt schon einen großen Unterschied, ob ein Mikrofon 50 Euro kostet oder 2000 Euro. Das macht halt einfach einen Unterschied und ich glaube, kaum jemand wird sich fürs Home Recording ein 2000 Euro Mikrofon kaufen. Und ja, einfach die Expertise der Techniker, sage ich mal, die machen das tagtäglich. Wenn ich als Band vorher noch nie Technik gemacht habe oder mich nicht wirklich auskenne, werde ich nie das gleiche Ergebnis erzielen. Und vor allem, was mir auch oft auffällt, ist, Bands, die selbst recorden, dass oft das Kreative ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also die konzentrieren sich dann so auf die Technik, dass das alles cool klingt und perfekt klingt und so, dass das Künstlerische eigentlich irgendwo auf der Strecke liegen bleibt. Also das sind so meiner Meinung nach die Vorteile von Studio versus Home Recording. Also es spricht überhaupt nichts gegen Home Recording. Es gibt auch gutes Home Recording Equipment, aber Studio Equipment schaut halt dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Und man hat natürlich auch ein weiteres Paar Ohren, die noch nicht gewöhnt sind an den Song, die den Song nicht schon 40 Mal bei einer Probe vorher gehört haben und Fehler vielleicht dadurch nicht mehr hören, sondern eine externe Person, die vor dem Mischpult sitzt und den Song nochmal hört beim Recording und so, kann auch nochmal auf Fehler hinweisen und genau.
Also ohne jetzt die Folge mit dem Tobi zu rezitieren, aber die Band Vandance hat ja sich gegen das Studio oder für das Home Recording entschieden, weil sie ja schon mal vorher im Studio waren, ein paar Mal. Und einmal sie halt entschieden haben, das haben wir wieder beim Anfang, ihre Arbeitsweise entspricht nicht die eines Studios oder dessen Studios, die sie halt waren. Sie arbeiten lieber länger an den Songs und lassen die arbeiten und sie sind eher gegen eine Momentaufnahme, die vielleicht in dem Fall kreativer auch ist, wie du sagst. Aber also was der Kern der Aussage ist, ist irgendwie, es hat beides Vorteile, Nachteile vielleicht, aber es kommt immer sehr stark darauf an, was die Band will oder der Artist will, was die Arbeitsweise und die Vorlieben sind, wie die Band halt ist, songwritet und wie die Songs natürlich sind. Und auf alle Fälle ist es immer ein Fall von einfach ausprobieren.
Genau, also einfach ausprobieren. Und ja, eh so wie der Tobi gesagt hat, auch beim Home Recording, die nehmen sich halt dann wirklich bewusst die Zeit und investieren da viel Zeit rein, dass sie wirklich den Sound kriegen, den sie wollen. Und genau, also wenn man die Zeit hat und die Geduld dafür, kann man das natürlich gern so machen.
Ja. Da die Folge jetzt How to Studio heißt, oder zumindest Arbeitstitel, würde ich das ganz cool finden, wenn wir jetzt so ein How to Studio Cheat Sheet machen, wo wir quasi so ein 10 Schritte für, wie man erfolgreich im Studio sein kann, oder 10 Schritte für Vorbereitung im Studio, wie auch immer. Also quasi, dass wir das, was wir jetzt so gesagt haben, und deine ganzen Tipps jetzt irgendwie so auf ein fiktives Papier fassen, damit die Leute, die jetzt bei Minute XY reinhorchen, jetzt quasi sie das mitschreiben können und sagen kann, jetzt weiß ich Bescheid, wie dann, wie wir in ein Studio gehen. Also vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen oder abwechselnd, was man als Band quasi alles tun muss, um ins Studio zu gehen.
Ja, als Punkt 1 auf alle Fälle mal ein Studio finden, wo man sich wohlfühlt, wo einfach das Bauchgefühl schon vor Anfang an sagt, beim Erstgespräch oder so, ja, da kann ich mich wohlfühlen, das wird funktionieren. Dann üben, 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 üben. Studio ist kein Proberaum. Das soll halt wirklich recorded werden und ja, übt's wirklich zum Klick. Es ist einfach wichtig, auch beim Üben schauen, dass man die Parts unabhängig voneinander übt. Also es ist schon gang und gäbe in Studios, dass man jetzt zum Beispiel eine Bridge einfach nur in Endlosschleife spielt, Take für Take, und dann fängt man vielleicht bei der ersten Strophe an. Also da wirklich schauen, dass man jeden Teil für sich beherrscht, weiß, wie fängt der Teil an, wann fängt der Teil an, wie hört er auf, und auch jedes Instrument alleine üben. Also wirklich nur mal Schlagzeuger, Schlagzeugerin einfach daheim hinsetzen und wirklich den kompletten Song einmal üben, genauso wie Gitarre, Bass, Gesang, was auch immer, jeder unabhängig, dass er nicht abhängig ist von den anderen Musikern. Und da auch wichtig, zum Klick üben, besser gesagt auf den Klick, nicht nur zum Klick. So. Genau, dann einfach mal schauen, wirklich selber im Proberaum Pre-Production machen, das heißt einmal wirklich aufnehmen, wenn man, da kann man sich vielleicht ein bisschen ans Overdub-Verfahren schon mal gewöhnen, gerade für junge Bands, die noch nicht viel Equipment haben. Stellt's ein Mikro vor Schlagzeug, soll nur Schlagzeug einspielen. Stellt's ein Mikro vor ein Bass-Amp, soll nur der Bass einspielen. Und dann sieht man schon mal ein bisschen, wie das funktioniert. Und probiert's mal aus, die Teile anders zum Schlichten. Vielleicht den Song ein bisschen schneller drehen, einmal langsamer schauen, wie es am coolsten klingt. Und dann, glaube ich, wenn man Studio gefunden hat, geübt hat, eine Pre-Production hat, das einmal dem Studio schicken. Und was auch ganz wichtig ist, vor dem Studio Instrumente warten und servicieren. Auf der Gitarre gehören neue Saiten drauf. Ich glaube, das habt ihr auch mit den Checks geredet, warum neue Saiten wichtig sind, weil einfach Intonationsprobleme, wenn die Saiten ewig drauf sind und so weiter. Schlagzeug, neue Fälle drauf. Es ist, man hört einfach so den Unterschied zwischen neue Saiten, neue Fälle, und der Techniker, die Technikerin sind nicht dafür verantwortlich, dass euer Equipment funktioniert. Das ist immer, die Musiker selbst sind für ihr eigenes Equipment verantwortlich, und es bringt nichts, wenn ich einen super Song habe und mit einer Gitarre komme, die rauscht und kracht und brummt, dass jede Aufnahme hinüber ist, wenn man es, sobald man es ansteckt. Also da wirklich schauen, Geld in die Hand nehmen und ein kleiner Tipp noch für Saiten aufziehen bei der Gitarre, weil das höre ich nämlich oft so, naja, aber wenn ich neue Saiten vor dem Einspielen drauf tue, ist ja die Gitarre dauernd verstimmt. Nein, spannst die Saiten auf, dehnst die Saiten, stimmt's, dehnen, stimmen, dehnen. Ich, für die, die zuschauen.
Ja. Oh, jetzt kommt eine Live-Vorführung, Thomas holt eine Gitarre raus.
Nein, also wenn ich, ja, also prinzipiell, ich kann 5 Minuten, bevor ich aufnehme, neue Saiten auf eine Gitarre aufziehen, weil ich ziehe sie auf, stimme sie, dann nehme ich die Saiten, dehne sie, dann stimme ich wieder, fange wieder an zum Dehnen, stimmen, dehnen, stimmen, dehnen und das so lange, bis die Gitarre nicht mehr verstimmt ist und das ist nach 5 Minuten ist das Thema erledigt und die Gitarre verstimmt sich ganzen Tag nicht mehr.
Das kann ich als Bassist bestätigen, auch am besten ist das so.
Genau, also das so als Tipp zum Seitenwechseln, weil ich das halt wirklich oft höre. Ja, auch ein Tipp für die Vocals. Es klingt zwar im ersten Moment saublöd, aber übt's, Emotionen abrufen zu können. Gerade beim Gesang sind Emotionen sehr wichtig und schaut, was ihr für Emotionen dabei habt, was ihr fühlt dabei und brennt euch zu der Emotion ein Bild im Kopf ein, dass ihr zu jeder Zeit, wenn ihr den Song performen müsst im Studio, das Bild abruft im Kopf und somit die Emotionen abruft und euch wirklich in den Song hineinversetzen könnt. Vocals, die nicht mit einer Emotion aufgenommen worden sind, klingen robotermäßig.
Das ist, glaube ich, das gewisse Etwas, was dann, wenn man den Song anhört, dazu führt, dass man den Song intuitiv fühlen kann oder einfach nicht, ob man sich reinversetzen kann oder ob der Song, was man irgendwie macht, oder ob der einfach nett ist, wenn man anhört. Ja, cool, das waren mal recht viele Punkte, aber es war jetzt sicher irrsinnig viel zum Mitschreiben für die Leute, die jetzt mitgeschrieben haben. Wäre cool, wenn es das irgendwo zum Download gäbe, oder?
Ja, sehr gerne. Es gibt nämlich von Roadtrip Music schon eine Liste, die wir den Künstlern vorab schicken. Wie bereite ich mich auf Studio vor? Die kann man gern zum Download anbieten.
Sehr cool. Das heißt, geht es nur, wenn ich bei euch im Studio bin oder kriege ich das einfach so, wenn ich auf eure Homepage schaue?
Ich glaube, auf der Homepage ist sie nicht drauf. Backstage Café wird diese Liste bekommen und zum öffentlichen Download bereitstellen.
Ja, cool. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Noch eine letzte Frage, rein organisatorischer Natur. Wenn ich mal so einen Studiotermin ausmache, geht es nächste Woche auch noch oder muss ich da 3 Jahre warten? Was ist denn so ein realistischer Zeitraum?
Es kommt immer drauf an, also auch wie viele Songs möchte ich aufnehmen, ist es nur ein Song, ist es eine EP, ist es ein Album, aber normalerweise anrufen, innerhalb von 1 bis 2 Wochen wird sich ein Ersttermin finden, zum Kennenlernen mal, zum Schauen, was man will und sag einmal circa innerhalb von 3 Monaten wird es realistisch, dass man einen Termin bekommt.
Mhm. Aber ich glaube ja, ein realistischer Zeitraum, dass sich die Band dann dementsprechend darauf vorbereitet.
Genau.
Wenn ich sage 3 Monate und die Proben in der Zeit, klingt eigentlich ganz gut. Ja, cool. Bevor wir zum Abschluss gehen, hast du noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, das haben wir jetzt vergessen, das würdest du gerne noch so loswerden oder noch kurz platzieren oder irgendwelche Tipps und Tricks oder vielleicht lustige Geschichten und Erlebnisse, die du mit uns teilen magst oder alles Besagte?
Ja, es gibt über Studio noch einiges zum Sagen. Also wir haben jetzt einmal die Oberfläche, haben wir mal, da haben wir alles angekratzt, aber man kann da natürlich sehr tief ins Detail auch gehen, aber ich glaube für die Folge
ist es
ausreichend.
Zumindest so für den allerersten Studiotermin auf alle Fälle. Aber wenn euch irgendein Thema ganz besonders interessiert, dann schreibt es in die Kommentare oder gebt uns Bescheid oder dann machen wir da vielleicht eine Sonderfolge, eine Spezialfolge oder ein Schwerpunktthema oder irgendetwas, wo man sagt, da geht es dann genau um irgendwas ganz Spezielles. Ja, dann würde ich jetzt nur abschließend unsere Community-Fragen vorlesen. Mal schauen, ob es da noch irgendwas gibt, was wir klären können. Dann kannst du die entweder beantworten oder wir haben noch etwas, was wir noch kurz bereden. Schauen wir mal.
Mhm.
Ein Studio für immer oder ist Wechseln sinnvoll?
Kommt drauf an. Wenn ich mich im Studio wohlfühle, werde ich dort bleiben und wenn ich mit der Qualität und allem zufrieden bin.
Sind große, Klammer teure, Studios mit Kontakten gleich von Anfang an sinnvoll?
Kann man so, glaube ich, gar nicht beantworten, weil es kommt darauf an, was man will und wie man arbeiten möchte. Also da gibt es keine pauschale Antwort drauf.
Muss ich im Vorhinein wirklich jede Stimme fertig haben oder im Studio daran arbeiten?
Es sollten schon alle Stimmen, also ich vermute mal, es ist so gemeint, dass alle Stimmen, also die Parts und Instrumente und dass jeder weiß, was er spielt, sollte vor dem Studio so gut wie möglich alles fix fertig sein und geübt sein, dass man es eben im Studio dann umsetzen kann und dann nicht Zeit vergeudet mit Üben. Mhm. Was halt natürlich schon geht, ist gerade mit Gesang ist es oft schwierig zu Hause zweite, dritte Stimme zu finden. Sowas ist natürlich schon möglich im Studio dann auszuchecken und aufzunehmen. Mhm.
Wie übe ich am besten gezielt für Overdub-Recordings?
Gezielt für Overdub-Recordings üben, am besten, glaube ich, zu Hause einfach ausprobieren. Mikro schnappen und einfach mal probehalber aufnehmen und schauen, wie fühlt sich das an. Zuerst einmal mit Schlagzeug anfangen, Bass, dann Gitarre und einfach ausprobieren. Mhm.
Woher weiß ich, welches Studio überhaupt zu mir passt?
Ich glaube, das haben wir eingangs eh schon erwähnt, sich umschauen, Referenzen einholen, aufs Bauchgefühl hören und vielleicht auch andere Bands fragen, die in dem jeweiligen Studio waren, wie die Zusammenarbeit so ist und ja. Mhm.
Helfen Pre-Productions im Produktionsprozess? Was muss ich dabei beachten?
Ja, sie helfen im Produktionsprozess, weil man eben dann schon vor dem Studio weiß, was man am Song ändern kann und so und ja, was man beachten sollte. Glaube ich, haben wir eh vorher geredet mit Handyaufnahme oder Multitrack-Recording selber. Ja. Genau.
Ich gehe jetzt mal zum ersten Mal ins Studio. Worauf muss ich besonders achten?
Ich glaube, das haben wir eh schon über die ganze Folge gesagt. Also schauen, dass geübt ist, dass man sich auskennt mit seinen eigenen Songs, dass die Instrumente gewartet sind und technisch einwandfrei funktionieren und dann steht eigentlich dem Recording nichts mehr im Wege.
Thomas, bevor wir jetzt zum Ende gehen, würde ich nur dir ganz besonders den Spot geben oder dir in deinem Studio besser gesagt. Gibt es irgendetwas, wo du jetzt ganz ungeniert Werbung machen willst?
Okay, wenn ich ganz ungeniert Werbung machen
natürlich,
darf.
Ja, immer.
Ja, also ich freue mich natürlich immer über Bands, Musiker, die gerade auf Studiosuche sind und einmal Lust haben auf ein kostenloses Erstgespräch. Mir ist halt eben, wie schon eingangs erwähnt, die authentische Musikproduktion halt sehr wichtig, dass das halt wirklich das ist, was die Bands haben wollen. Dazu gibt es auch eine kleine Methode, die ich entwickelt habe. Wer da mehr Interesse hat, gerne melden für ein kostenloses Erstgespräch und genau, vielleicht produzieren wir ja mal gemeinsam was.
Und wo finde ich dich oder deine Methode oder wo kann ich dich anschreiben?
Am besten auf roadtripmusic.at. Da gibt es eigentlich alle Informationen und auch ein Kontaktformular, wo man mich anschreiben kann.
Und auf Social Media auch irgendwo?
Ja, auf Instagram und auf Facebook.
Okay. Thomas, du hast auch etwas mitgenommen für unser Gewinnspiel. Vielleicht magst du kurz erzählen, was du mitgenommen hast. Das Gewinnspiel gibt es wie immer auf Social Media, also folgt auf Instagram rein. Aber vielleicht magst du kurz anteasern, was es zu gewinnen gibt. Und ich greife ganz verdächtig zu meiner Tasse.
Es gibt Roadtrip Music Designs in unserem Online-Shop. Da ist der Link natürlich auch auf der Homepage. Und ich würde so eine Tasse verschenken. Dazu bitte einfach in den Shop schauen, sich ein Motiv mit so einer Tasse auswählen, was einem am besten gefällt und mich dann kontaktieren, dann wird dieses Heferl verschenkt. Und da mache ich gleich auch noch Werbung für den Online-Shop, weil da sind mehrere Designs und Produkte von Roadtrip Music drinnen und 50% von dem Erlös gehen an die Kinderzukunft Wiener Neustadt für Kinder bzw. Jugendliche, die gerne Musikinstrumente lernen möchten, aber das finanziell nicht möglich ist und die unterstützen wir dabei, dass sie das eben können. Und alle Produkte sind handgemalt von meiner Frau Agnes.
Also am besten alle in den Shop schauen, dann junge Musik unterstützen, ein Heferl-Motiv der Wahl aussuchen und dann beim Gewinnspiel Bescheid geben, welches Motiv ihr gerne hättet und dann auf Social Media natürlich schauen, wie man das gewinnen kann. Thomas, wenn du jetzt den Backstage-Café anhören würdest, was du ja nicht oft tust, Zwinker, Zwinker, wen würdest du dir als Wunschgast wünschen, der, wo du sagst, ja, super tolle Person, muss unbedingt wieder mal her, hat da ein interessantes Thema oder würde einfach mal gerne hören?
Ja, nachdem ich ja sehr gerne Backstage Café höre und jede Folge in- und auswendig kenne, habe ich schon gewusst, dass diese Frage auf mich zukommt und ich zerbreche mir schon ganzen Tag den Kopf darüber und ich habe echt keine Ahnung. Also ja, es wären sicher Leute vielleicht von der Mika mal cool, die was zu ein bisschen vielleicht Verträgen oder prinzipiell ein bisschen was so erklären können über Musikbusiness, was es da alles gibt und so. Also ich glaube, eine Person von der Mika, glaube ich, wäre cool.
Ja, ist ein guter Typ, werden wir auf alle Fälle mal einladen. Sehr cool. Dann kann ich abschließend nur mal nur Danke sagen. Danke, dass du da warst und danke, dass du den weiten Weg von den Regieraum dich in das Mikro getraut hast.
Ja, gerne.
Dann würde ich nur sagen, schaut auf alle Fälle in 2 Wochen wieder rein. Dann geht es um Veranstaltungen gemeinsam mit dem Team von Mikes, die wir da dazu befragt haben. Und würde nur mal abschließend trotzdem nochmal Danke an dich sagen. Danke an euch, dass ihr reingeschaut oder reingehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.